Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Ziemlich viele, rund 8 Millionen Menschen in Deutschland haben aktuell eine Atemwegserkrankung nach Schätzungen des RKI. Und ein größerer Teil davon hat auch Corona. Da gibt es seit dem Sommer quasi eine länger anhaltende Welle. Woran liegt das, dass SARS-CoV-2 so oft, ja, neu durchs Land zieht? Eine neue Studie aus Nature Medicine bringt hier neue Hinweise. Welche? Darüber habe ich vor der Sendung mit Emanuel Wieler gesprochen, Molekularbiologe am Max-Delbrück-Center in Berlin und beteiligt unter anderem an der Forschung zu Nasenspray-Impfstoff gegen SARS-CoV-2. Und ich habe zuerst gefragt, worauf genau schaut jetzt diese neue Studie?
Ja, die Studie schaut auf einen Teil unseres Immunsystems. Das Immunsystem ist ja dafür zuständig, unseren Körper zu schützen gegen Krankheitserreger aller Art. Und dieses Immunsystem hat ganz viele verschiedene Bauteile. Und ein Bauteil davon wurde hier jetzt angeschaut, nämlich die sogenannten langlebigen Plasmazellen. Das sind Zellen in unserem Körper, die über Monate und sogar Jahre hinweg Antikörper produzieren können. Diese Antikörper können dann einkommende Viren in diesem Fall neutralisieren und damit unschädlich machen.
Und was kam da jetzt raus bei dem Blick auf diese Plasmazellen?
Bei dieser Studie kam heraus, dass die Impfung gegen SARS-CoV-2 keine solche langlebigen Plasmazellen im Knochenmark erzeugt. Etwas ganz Ähnliches wurde auch für die SARS-CoV-2-Infektion gezeigt. Das war eine Studie vor ungefähr 2 bis 3 Monaten. Das ist im Unterschied etwa zu Influenza oder zu Tetanus. Dort entstehen solche langlebigen Plasmazellen im Knochenmark. Beispielsweise Tetanus, da muss man ja nur alle 10 Jahre die Impfung auffrischen. Und ein Grund ist eben, dass wir diese langlebigen Plasmazellen haben, die über Jahre hinweg Antikörper haben, produzieren und den Körper damit gegen Tetanus schützen.
Das ist jetzt aber ja nur ein Teil des Immunsystems. Antikörper gibt es ja zum Beispiel auch auf den Schleimhäuten in der Nase oder im Mund. Darauf hat diese Studie jetzt aber nicht geschaut, oder?
Genau, diese Studie hat wirklich nur einen Teil des Immunsystems angeschaut. Andere Bestandteile, wie eben die Schleimhautimmunität, die kamen jetzt hier nicht vor. Es gibt andere Teile, wie zum Beispiel die sogenannten T-Zellen. Die sind schon sehr gut charakterisiert, dass die sehr gut gegen das Virus wirken. Und es ist natürlich nicht nur quasi diese einzelnen Teile zu erforschen, ist eine wichtige Frage, sondern auch deren Beitrag dazu, wie gut jetzt vor welcher Art von Infektion oder Krankheit geschützt wird.
Aber es könnte ein kleiner Hinweis sein, warum das so läuft mit diesen vielen Wellen, richtig?
Genau, das ist ja eben die Beobachtung, die wir jetzt machen, ist, dass SARS-CoV-2 eben im Gegensatz zu Influenza oder anderen Viren nicht nur wirklich so konzentriert im Winter in einer Welle auftritt, sondern das war letztes Jahr so, ist auch dieses Jahr wieder so, dass es wirklich so eine ganz, ganz lange andauernde Welle gibt. Das ist am einfachsten damit zu erklären, dass sich Menschen relativ häufig wieder anstecken, vielleicht 1 bis 2 Mal pro Jahr. Und dann ist es natürlich ein Bestandteil davon, warum weder eine Impfung noch die Infektion selber einen langdauernden Schutz bieten kann. Und dazu könnte diese Studie natürlich schon ein Verständnis liefern, weil eben so ein langanhaltender Schutz wie mit diesen langlebigen Plasmazellen nicht gegeben ist bei SARS-CoV-2, weder mit der Impfung noch mit der Infektion.
Wie schafft das Virus, wie schafft SARS-CoV-2 denn das?
Genau, das ist ja wirklich die spannende Frage. Warum sehen wir diese langlebigen Plasmazellen eben zum Beispiel gegen Influenza oder gegen das Tetanus-Toxin, aber nicht gegen SARS-CoV-2? Ich glaube, man kann so ein bisschen in zwei Richtungen gehen, warum das so ist. Das ist einerseits die Struktur des Virus, die erkannt wird durch die Antikörper.
Die kleinen Ärmchen obendrauf.
Die kleinen Spitzen obendrauf, genau, das Spike-Protein. Das ist nicht so starr und nicht so repetitiv wie andere Strukturen, die besser erkannt werden und wogegen dann vielleicht eher so langlebige Plasmazellen erzeugt werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, das ist schon bekannt, dass SARS-CoV-2 viele Möglichkeiten hat, das Immunsystem zu unterlaufen. Dazu gehört eben auch, dass es Mechanismen entwickelt hat, um eine langandauernde Immunität zu verhindern. Und das ist natürlich günstig für das Virus, weil wenn es sowas machen kann, das kann es die Menschen öfters infizieren und sich schneller ausbreiten.
Dazu gehört zum Beispiel, dass es schön eifrig mutiert.
Genau, das ist dann ein Bestandteil davon. Also es hat wie das Virus ist ja evolutionär darauf ausgerichtet, sich möglichst schnell verbreiten zu können. Und dazu begünstigt quasi die Evolution im Virus verschiedene Strategien. Dazu gehört, sich immer wieder so ein bisschen mutieren zu können auf der Oberfläche. Das sind diese verschiedenen Varianten, die wir immer wieder sehen. Dazu gehört eben auch, das Immunsystem unterlaufen zu können, damit ein Mensch immer wieder infiziert werden kann und nicht eine Infektion dauerhaft schützt.
Also alles wirklich eine Frage ganz verschiedener Komponenten und Bauteile und Entwicklung. Wie sehr in Stein gemeißelt ist denn jetzt das Ganze, was bei dieser Studie herausgekommen ist? Also ist es schon wirklich so belegt dann damit?
Diese Frage der langlebigen Plasmazellen wurde schon mehrmals gestellt in den letzten Jahren. Da gibt es unterschiedliche Studien, die auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es gab beispielsweise letztes Jahr eine Studie vom Deutschen Rheumaforschungszentrum in Berlin, die eigentlich zu einem relativ gegenteiligen Schluss gekommen ist. Da wurden aber diese langlebigen Plasmazellen auch ein bisschen unterschiedlich diskutiert. Also sowohl deren Beitrag zu unserer Immunität gegen das Virus an sich, also die Wichtigkeit dieses Beitrags, wie auch wie das, was es genau bedeutet, das ist so eine laufende Diskussion in der Wissenschaft, da gibt es auch überhaupt keinen Konsens dazu. Also wenn man diese Studie jetzt so in der Gesamtheit der Studien einbettet, muss man sagen, das ist super interessant, aber wir haben noch kein abschließendes Bild zu diesem Thema.
Und ein bisschen klingt es so, dass wir gerade sehr viel über unser Immunsystem lernen, was wir vorher noch gar nicht wissen, und dass SARS-CoV-2 da auch so ein Lehrmeister ist, ne?
Ja, genau, das ist ja auch das Spannende an Viren. Man verwendet ja eigentlich schon seit Jahrzehnten, um auch unseren Körper quasi molekular und zellulär besser verstehen zu können. Das liegt daran, dass sie einfach evolutionär extrem gut angepasst sind, sich in unserem Körper zu verbreiten und natürlich diesen Körper quasi auch zu nutzen, um sich zu vermehren. Also man kann fast sagen, dass Viren uns selber, zumindest auf dieser molekularen und zellulären Ebene, eigentlich besser kennen als wir selber. Und wenn wir dann Viren untersuchen und welchen Einfluss sie auf unseren Körper haben, dann führt das auch dazu, dass wir Mechanismen eben auf molekularer und zellulärer Ebene in unserem Körper besser verstehen.
Und jetzt könnten wir noch etwas machen, was sonst eher in Interviews nicht üblich ist, nämlich auch ein bisschen Einblick gewähren, wie so dieser Lernprozess zwischen Medien und Wissenschaft organisiert wird. Also jetzt am Beispiel von SARS-CoV-2. Denn jetzt bei uns beiden ist es tatsächlich so, dass wir uns schon einmal so auch auf einer Konferenz kennengelernt haben und im realen Leben jetzt für so einen Austausch auch tatsächlich duzen, weil wir eben schon mal zusammen einen Vortrag gemacht haben.
Ja, genau. Wir hatten ja bei dieser Wissenschaftskommunikationskonferenz letztes Jahr in Karlsruhe, hatten wir gemeinsam eben einen Vortrag angeboten, wo es ja genau darum ging, wie auch Wissenschaftskommunikation und Wissenschaft quasi voneinander lernen können oder quasi funktionieren, auch wo die Schnittstellen sind, aber auch wo die Widersprüche sind.
Und vieles an Austausch zwischen Journalistinnen und Journalisten und ja, Wissenschaft findet ja auch nicht on air im Radio, in Podcasts oder in Fachartikeln statt, sondern so unter dem Radar. Also da wird ziemlich viel kommuniziert, was euch auch jetzt erreicht als Wissenschaftler.
Ja, das ist so. Es ist ja für uns auch quasi in der Wissenschaft ist es Teil der Arbeit, immer wieder auf dem Laufenden zu bleiben. Soziale Medien sind dann sehr nützlich, im Twitter zum Beispiel, weil man dann natürlich auch die aktuellen Dinge mitkriegt. Journalistinnen und Journalisten greifen dann auch bestimmte Studien oder Themen natürlich auf, fragen dazu nach. Also das ist, man lernt als Wissenschaftler auch sehr viel quasi vom Wissenschaftsjournalismus und der Interaktion damit.
Und ich habe jetzt auch, glaube ich, die Nachfrage zu dieser Studie nicht zur absoluten Bürozeit gestellt. Und jetzt für dieses Interview, ja, eigentlich bist du gerade auf einer Konferenz und hast jetzt in der Pause mal einen ruhigen Bereich am Rande gesucht, um dieses Interview zu geben. Also am Ende stören wir auch, oder?
Es ist natürlich schon so, oder man, diese Auskünfte, die brauchen natürlich Zeit und man muss sich da auch in Dinge nochmals reinlesen, manchmal sich nochmals auch Gedanken darüber machen, wie man bestimmte Erkenntnisse einfach formulieren kann. Das ist natürlich Zeit, die ja immer sehr knapp ist, weil man ja immer unterwegs ist als Wissenschaftler, irgendwas zu tun ist. Man ist ja da so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau. Aber es hat natürlich auch gute Seiten, weil es zwingt einen dazu, nochmals wie so einen Schritt zurückzumachen aus dem Tagesgeschäft und sich nochmals das große Ganze versuchen vor Augen zu führen und diese Einordnung zu machen. Und das ist nicht nur wichtig für das eigene Verständnis, sondern das hilft einem dabei auch wirklich so das große Ganze zu sehen, eben die großen weißen Flecken nochmals zu definieren und sich überlegen, wohin zukünftige Forschung gehen kann.
Und ganz ehrlich, wenn man mit jemandem im Austausch ist. Also ich kann das auch bei mir beobachten, dass ich dann auch sehr genau überlegen muss, wo ist jetzt auch eine Grenze, also was frage ich, um mehr Wissen zu generieren und wo fängt es auch an, dass, weil man sich dann vielleicht über diesen Weg kennt, man da vielleicht auch ein bisschen beeinflusst wird. Also nimmst du das auch wahr, dass es wichtig da ist, bestimmte Eckpunkte, Pflöcke einzuschlagen, um eben eine Professionalität zu bewahren, auch eine Unabhängigkeit?
Ja, die Verführung ist natürlich da, quasi aus der Wissenschaft den Journalismus quasi zu nutzen, um irgendwie Werbung für sich selber zu machen, um irgendwelche Dinge zu promoten, die einem am Herzen liegen. Und da ist es natürlich schon so, dass man, ja, dass es da eine kritische Distanz braucht. Bei dem, was wir heute besprochen haben, das ist eine Studie, an der ich jetzt nicht beteiligt bin, wo ich quasi keine Eisen im Feuer habe. Aber ich glaube, was der Journalismus dann schon auch immer darauf achten muss, ist, ob das, was aus der Wissenschaft, oder die Wissenschaft hat ja anders als andere Dinge, quasi muss quasi die Kritik an sich selber immer mitbringen. Oder man würde ja im Fußball zum Beispiel, man würde ja nie einen Fan von FC Bayern nach den Vorzügen von Borussia Dortmund fragen. Aber in der Wissenschaft muss man ja quasi fähig sein dazu. Also man muss sowohl die eigene Position angeben, wie auch die Gegenposition skizzieren können und das wie so aus einer unabhängigen Drittposition abwägen können. Und ich glaube, das ist das vielleicht, wo der Journalismus immer auch ein bisschen darauf achten muss, kann diese Person, dieser Wissenschaftler oder diese Wissenschaftlerin, mit der ich jetzt spreche, ist die auch in der Lage, quasi die andere Seite, die Gegenargumente vorzubringen und da zumindest den Versuch einer mehr oder weniger objektiven Abwägung zu machen.
Auch immer etwas, was ich dann für mich hinterfragen muss, wenn ich mit Menschen im Austausch bin. Und dann habe ich jetzt eben gesagt, lass uns mal darüber sprechen, dass wir uns kennen, und zwar für die Leute draußen. Wie war dann dein erster Gedanke?
Ich finde das schon gut, dass man das sagt, weil ich meine, Vertrauen ist sowohl für den Journalismus wie auch für die Wissenschaft ganz zentral, weil wir machen ja beide Dinge, das meiste, was wir ja machen, geschieht ja nicht unter den Augen der Öffentlichkeit. Also es muss schon irgendwie rüberkommen, dass wir jetzt nicht irgendwie da sowas mauscheln. Und Transparenz gehört natürlich dazu, um dieses Vertrauen aufrechterhalten zu können.
Emanuel Wieler, Molekularbiologe am Max-Delbrück-Center in Berlin.